Fürs Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich hoffe, ihr habt herrliche Weihnachtsfeiertage gehabt. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien. Der Tobias Ruf von Chiemgau 24, der ist aktuell im Einsatz. Der ist bei den vier Schanzen unterwegs. Der ist gerade in Oberstdorf und kann diesmal heute nicht dabei sein. Ich habe mir aber mindestens würdigen Ersatz geholt und freue mich sehr, dass der Sebastian Steinbichler von der Kronenzeitung diesmal dabei ist. Ich grüße dich, Sebastian. Hallo.
Hallo Lukas, danke für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du dabei bist. Wir kennen uns von dem einen oder anderen Skiweltcup oder von der Ski-WM haben wir 2 Wochen auch miteinander verbracht. Du arbeitest bei der Kronenzeitung. Wie schaut deine Arbeit aus? Welche Schwerpunkte hast du? Und ja, erzähl uns ein bisschen über deine Arbeit.
Grundsätzlich bin ich seit 4,5 Jahren jetzt bei der Krone in Salzburg. Meine Schwerpunkte sind natürlich Ski Alpin und Fußball. Beim Fußball ist es so, dass man mit Austria Salzburg jetzt einen zweiten Verein in den oberen Spielklassen haben. Also das ist so einer der Schwerpunkte. Und Ski Alpin betreue ich jetzt circa seit 3 Jahren. Genau. Und da vor allem befasse ich mich mit den Salzburger Fahrerinnen und Fahrern und bin auch bei dem ein oder anderen Weltcuprennen vor Ort dabei.
Du sagst, du sitzt in Salzburg, also du hast doch, das ist quasi das regionale Büro in Salzburg von der Kronenzeitung.
Genau, wir haben bei der Kronenzeitung haben wir in jedem Bundesland eine einzelne Redaktion und in Salzburg eben auch eine.
Sehr gut. Und du warst auch, glaube ich, in diesem Jahr schon im Weltcup einmal unterwegs, oder? Von wo hast du berichtet?
Genau, ich war in St. Moritz, habe tatsächlich den historischen Sieg von Lindsay Vonn vor Ort miterleben dürfen. War ein Riesenmoment, also wirklich einer meiner schönsten, spektakulärsten Momente in meiner bisherigen Journalistenlaufbahn.
Das war ein gutes Wochenende, ja, dass du da ausgesucht hast.
Ja, auf jeden Fall.
Und die noch kurz zu den Salzburgern und Salzburgerinnen. Das heißt, es gibt da auch welche, die im Weltcup aktiv sind, oder?
Genau, bei den Damen ist aktuell die Miriam Puchner schon seit vielen Jahren. Neu dabei ist jetzt auch die Viktoria Bürgler, die im Riesentaler fährt. Und bei den Herren ist es auch Riesentaler-Spezialist Stefan Brennstein. Es gibt dann im Speedbereich noch den Stefan Rieser, der war letztes Jahr fix im Weltcup und versucht sich jetzt wieder da regelmäßige Einsätze zu sichern. Und natürlich im Europacup gibt es auch den einen oder die andere.
Okay, und du hast quasi ein genaueres Auge auch noch auf diese Leute, die du jetzt erwähnt hast.
Genau, ja, also man sieht sie dann meistens nur bei den Weltcuprennen, aber aus Salzburger Sicht muss man natürlich auf die schauen. Und es ist leider nicht mehr so wie früher, wo dann Marcel Hirscher und Anna Veit und Michael Walchhofer zum Beispiel gefahren sind. Also die ganz glorreichen Zeiten sind ein bisschen vorbei oder eigentlich ziemlich vorbei. Aber ich glaube schon, dass man da viel drauf anlegt, dass man halt wieder zu diesen glorreichen Zeiten zurückkommt.
Ja, sehr gut. Na gut, an Hirscher toppen, eine Anna Veit toppen wird schwer. Aber ja, das stimmt, das war natürlich auch Salzburger, ja, herrlich. Sehr gut. Ja, am Wochenende ist auch gefahren worden in Österreich, nicht in Salzburg, sondern in Niederösterreich am Semmering. Und es waren dann doch überraschend aufregende und spektakuläre Rennen. Also ich war vor Ort, Sebastian, du warst nicht vor Ort, hast dir das, glaube ich, im Fernsehen angeschaut, ganz genau. Und also grundsätzlich ist es schon sehr cool. Du bist in ein bisschen mehr als einer Stunde am Semmering bei diesen Weltcuprennen und ich würde wirklich an dieser Stelle jedem raten, der irgendwie aus Wien, aus der Gegend kommt und uns zuhört, dass man das einmal macht, dorthin zu fahren und sich das anzuschauen, weil es ist eigentlich wirklich super easy, dorthin zu kommen. Mit dem Zug, auch mit dem Auto, bist in 1/4 Stunde dort. Ich bin da am Samstag hingefahren. Es hat überall zum gefühlt ersten Mal seit Ewigkeiten die Sonne gescheint. Und dann kommst du aber dort zu der Semmering-Gegend und plötzlich ist das ein Winter Wonderland. Es hat dort geschneit die Tage davor und Es ist da dann echt ein kühles Eck irgendwie, das genau dort ist, auch auf diesem, ja, auf diesem Nordhang natürlich, wo sie die Weltcuprennen austragen. Sonst wird das auch gar nicht funktionieren. Und es war schon sehr cool. Ich freue mich sehr, dass ich dort war, ja, weil das Ergebnis am Samstag dann natürlich aus österreichischer Sicht mit der Sieg, mit dem Sieg von der Julia Scheib herausragend war. Aber Sebastian, ich würde gern mit dir zuerst über das Rennen am Sonntag sprechen und vor allem über diese Diskussionen, die es dann im Nachgang gegeben hat. Ich versuche ganz kurz zu erwähnen, was wir. Ich war vor Ort. Es ist ein Tag vergangen und ich bin noch immer nicht zu 100% sicher, dass ich ganz genau verstehe, was da vorgefallen ist. Jedenfalls gab's eine strittige Besichtigung, das wissen wir, glaube ich. Also es gab eine Besichtigung, bei der während der Besichtigung scheinbar eine Passage, es war vielleicht nur ein Tor oder vielleicht höchstens zwei Tore, nochmal umgesetzt wurden. Und wer da jetzt genau interveniert hat, das traue ich mich jetzt gar nicht so gesichert sagen. Jedenfalls wurde eine Passage umgesetzt und sehr viele Läuferinnen waren aber bei dieser Passage schon vorbei. Die Michaela Schifrin ist dort oben noch gestanden und diese Passage wurde verändert. Und die Michaela Schifrin hat das mitbekommen und hat dann ja, sich auch länger Zeit gelassen, um diese ganze Passage zu besichtigen. Und hat dann eigentlich zu lange gebraucht. Du hast ja für die Besichtigung nur eine begrenzte Anzahl an Minuten Zeit. Und da war sie drüber. Aber scheinbar ist dann auch währenddessen diese Zeit für die Besichtigung noch verlängert worden, was auch wiederum nicht alle mitbekommen haben. Also einerseits haben nicht alle mitbekommen, dass eine Passage umgesetzt worden ist, dann auch nicht mitbekommen, dass man eigentlich mehr Zeit hätte zum Besichtigen. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Fühlt sich ein bisschen komisch an, wenn du eine Läuferin bist, die dann unten im Ziel ist und davon dann mitbekommt, dass da oben jetzt doch nochmal was anders ist und du eigentlich mehr Zeit gehabt hättest. Es war irgendwie ganz komisch. Sebastian, habe ich bis jetzt irgendwas vergessen oder ist das halbwegs schlüssig, was ich da erklärt habe? Haben wir irgendwas zu ergänzen?
Na, ich finde schon, dass schlüssig ist, es war ja generell schon der erste Durchgang extrem eine richtige
Ja.
Ausfallorgie, wie man sagen könnte. Mit, glaube ich, bis zu knapp 50% der Läuferinnen sind ausgefallen. Es waren insgesamt im ganzen Rennen 50 Ausfälle. Also extrem, extrem viel, sicher nicht alltäglich. Ich glaube, seit 25 Jahren hat es sowas in dieser Art nicht gegeben. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann nicht verstanden, warum dann also die Besichtigungszeit noch verlängert worden ist, weil ich meine, irgendwie sollte halt schon gleiches Recht für alle gelten, aus meiner Sicht. Natürlich, wenn dann eine Stelle noch umgesteckt wird, ist das sicher was Außergewöhnliches. Wie ungerecht das Ganze dann war, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich glaube natürlich, auf der einen Seite sind die anderen Fahrerinnen oder die anderen Verbände damit mit Videos darüber informiert worden, wie das Ganze jetzt aussieht. Ich denke aber schon, dass es einen Unterschied macht, ob man selber sich das quasi aus nächster Nähe anschauen kann oder dann über Video mitbekommt, wie das aussieht. So gut wie die Videos auch schon sind mittlerweile, aber ich glaube, fürs Fahrgefühl macht es schon einen Unterschied. Sage jetzt mit meiner unprofessionellen Skifahrerkenntnis. Was ich auch spannend gefunden habe, war die Meinungsverschiedenheit zwischen Michaela Schifrin und dem Renndirektor Markus Meyer. Da hat die Schifrin, also Schifrin hat ja gesagt, dass es gefährlich war für die Fahrerinnen, vor allem dann mit den späteren Startnummern, so ab 30 aufwärts. Der Meyer hat dann später gesagt, dass es keine Gefahr gegeben hätte für irgendwelche Verletzungen. Ist dann auch die Frage, wem man da jetzt mehr Glauben schenken soll, darf, weil klar, Erfahrene weiß es vielleicht besser einzuschätzen, wie gefährlich oder wie schwierig diese Passagen jetzt sind. Aber es ist ja, gibt wahrscheinlich mehrere Meinungen zu diesem ganzen Thema, auch wie lange man jetzt für die Besichtigung Zeit bekommt.
Ja. Also zwei Bemerkungen noch dazu. Einerseits kann ich mich erinnern, also wir haben dann mit der Kathi Gallhuber noch gesprochen, mit der Österreicherin, die irgendwie gemeint hat, dass diese Passage da, um die es dann gegangen ist, die dann versetzt wurde, durchaus kreativ war, durchaus besonders war. Und ich kann mich erinnern, dass die Camille Rast, sie ist dann Zweite geworden, Michaela Schifflin hat das Rennen gewonnen, Lara Colturi auf Platz 3. Camille Rast haben 900stel gefehlt auf den Sieg, also es war wirklich ja in Reichweite dieser Sieg und dass man die Schifrin da mal einbremst in ihrer Slalom-Dominanz. Camille Rast hat irgendwie davon gesprochen, dass es eine Passage gewesen sei, die man wirklich auf zwei unterschiedliche Arten auch fahren hätte können. Das hat sie dann bei Servus TV beim Kollegen, beim Gernot Clement noch gesagt. Also es dürfte wirklich eine interessante Passage gewesen sein und meine Interpretation jetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist. Ich glaube aber, dass das der Wahrheit recht nahe kommt, ist folgende. Dass die Michaela Schifrin sich da durchaus auch Gedanken gemacht hat drüber. Eben schon, du hast das gesagt, im ersten Lauf irrsinnig viele ausgeschieden. Und warum? Weil diese Piste einfach nicht gehalten hat. Weil da Löcher waren, große Löcher drin waren. Das hat dann nicht mehr nach gutem Sport ausgeschaut, muss man auch sagen. Es war leider keine gute Werbung für den Skisport, diese zwei Rennen eigentlich, ja. Es war schwierig, ja. Neuschnee in der Nacht, irgendwie ein Föhn, der nicht dazu beigetragen hat, dass sich das Ganze bessert. Ich glaube dann, dass die Schifrin bei dieser Besichtigung war im zweiten Durchgang, diese Passage gesehen hat und sich gedacht hat, Leute, wenn wir das jetzt genauso fahren, diese Passage, dann wird da relativ schnell auch ein Loch entstehen und dann wird es vielleicht wirklich gefährlich werden, dann wird es wieder schlecht ausschauen, das wird wieder zu Problemen führen. Und ja, ich glaube, dass wenn sie sich da Sorgen macht, sie hat sich dann in diesem Moment quasi dafür eingesetzt, für das gesamte Fahrerfeld, Fahrerinnenfeld, wollte eigentlich nur was Gutes tun, ja, und dann hat sie eben gemeint, ja, kann man das nicht irgendwie einfacher machen, diese Passage, und jetzt muss sie dann vielleicht ein bisschen, hat sie sich vielleicht mit dieser Aktion ein bisschen an Grant vom Schweizer Team vor allem zugezogen, ja. Die Österreicherinnen sind sowieso sehr vorsichtig, sprechen sowieso von sehr schwierigen Verhältnissen, aber würden natürlich nie bei der eigenen Piste auch sagen, dass das, ja, würden nicht groß Kritik üben und auch von offizieller Seite, also da von Funktionärsseite dann, die haben dann auch gesagt, ja, das soll jetzt nicht das Thema sein. Die wollten sich darauf konzentrieren, dass sie mit Platz 4 und Platz 5 mit Liensberger und Truppe gutes Ergebnis eigentlich eingefahren haben und wollten da nicht mehr groß drüber reden eigentlich. Und von den Schweizern, die haben auf jeden Fall überlegt, einen Protest einzulegen, eben weil Schifrin zu lange besichtigt hat. Also das wäre dann eben dieser Punkt gewesen, wo man quasi eine Schifrin belangen hätte können. Und da ist dann relativ schnell die Einsicht gekommen bei den Schweizern, dass das keinen Sinn machen würde, dieser Protest nicht irgendwie zielführend wäre, weil eben schon ad hoc entschieden wurde, dass die Besichtigungsdauer verlängert wurde. Also ich glaube, Sebastian, ich weiß nicht, wie du das jetzt siehst, jetzt würde mich hier auch deine Meinung dazu noch interessieren. Ich glaube einfach, dass Schifrin eigentlich nur Gutes im Schilde führte und jetzt halt irgendwie ihr doch ein paar ja, draufsteigen und sagen, hey, das war irgendwie doch ein bisschen schräg. Es ist sehr unglücklich gelaufen irgendwie. So würde ich es bezeichnen.
Ich bin halt voll bei dir. Also ich glaube nicht, dass Michaela Schifrin das nötig hätte, sich jetzt absichtlich einen Vorteil da herauszuholen, weil ich meine, wie gut sie fahren kann, weiß sie am allerbesten, aber wir glaube ich auch. Und sie hat auch die letzten vergangenen 4 Rennen mit einem Riesenvorsprung gewonnen. Jetzt waren es halt nur 900stel. Klar kann man dann drüber streiten, wo waren diese 900stel, aber ob das wirklich die fehlende Besichtigung, also im Sinne von die nicht gegebene Möglichkeit für Kamil Rast war, diese Stelle oder die Piste eben so lange oder noch länger zu besichtigen, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe natürlich den Ärger, weil es einfach die Optik oder die Außendarstellung ist natürlich nicht gut. Und ich glaube, wäre aber jetzt unfair, der Michaela Schifrin da irgendwas zu unterstellen, was sie aus meiner Sicht nicht gemacht hat.
Jetzt könnte man natürlich sagen, Slalomgebiete. Ich meine, da ist die Verletzungsgefahr ja wirklich überschaubar. Da kugelt zwar die Athletinnen raus, aber passieren tut denen ja nichts. Ich würde da gern nur an dieser Stelle an den Victor Mifarjon-Day erinnern, der sich da in Zagreb mal, glaube ich, den Knöchel gebrochen hat bei so einem Loch, wo das Rennen dann abgebrochen wurde, eben weil es nicht mehr fahrbar war. Also vielleicht eben dann sowas im Hinterkopf zu behalten. Ja. Wir haben dann eh, du hast das ja schon richtig erwähnt, von der FIS-Seite war ja sowieso ja die Position, also da sind wir weit davon entfernt, dass das gefährlich wäre, dass das unfahrbar wäre. Okay, müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Ich möchte nur auch noch irgendwie, als Skifan hat man es irgendwie doch auch, manchmal wird es einem schwer gemacht, diesen Sport auch wirklich zu genießen, würde ich sagen, oder zu lieben, weil so oft irgendwie sich selbst oder sich gegenseitig zerfleischt wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Sebastian, aber jetzt haben wir da die Diskussionen am Semmering. Wir hatten einen Tag vor dem Rennen in Livigno, zu dem wir dann auch noch kommen, Diskussionen, dass das ja nicht weltcupwürdig ist und dass das eine blöde Piste ist oder dass das da auch nicht passt. Ich kann mich erinnern, dass sehr viele geschimpft haben über den Slalom in Alta Badia, weil der ja viel zu leicht ist und das braucht man gar nicht fahren. Irgendwie mir kommt das schon viel zu oft vor und es ist so schade. Ja, es ist ein ultra filigraner Sport. Es muss ist nicht viel passen, dass das guter Sport geboten wird, aber irgendwie wird da doch sehr viel die ganze Zeit schlecht geredet untereinander. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, vielleicht liegt es am Ursprungsland des Skifahrens, nämlich Österreich, wo generell viel schlecht geredet wird. Nein, ich sehe es auch so. Also ich finde, wenn die Verhältnisse, ich meine, beim Freiluftsport kann man ja nie zu
Ja.
100% garantieren, dass die Verhältnisse immer fair sind und das für alle gleich ist. Hat man in Gröden auch gesehen mit dem Lichtschattenwechsel, wie dann die Sonne reinkommen ist. Generell, ich tue mir da schwer, weil ich denke jetzt nicht, dass die Weltcup-Veranstalter, die wollen ja beste Bedingungen liefern. Klar, man kann vielleicht auch nicht zu jeder Jahreszeit und jetzt gerade, wenn man sich anschaut, wie das Wetter gerade ist und wie die Schneebeschaffenheit generell ist da im Alpenraum, gibt es jetzt auch nicht nur die eine Bedingung oder die gewissen Bedingungen, die jetzt vielleicht Skirennen wirklich förderlich sind. Deswegen denke ich mal, könnte man da vielleicht auch ein bisschen deeskalierend wirken, irgendwie, dass halt einer oder dass man sich zusammenrauft oder ich weiß es nicht. Also, ich finde gerade, wenn jetzt wirklich so gefährliche Pistenverhältnisse sind, wäre es natürlich einmal cool, wenn die Athleten und Athletinnen mal sagen: Okay, wir tun uns da zusammen und protestieren dagegen. Auf der anderen Seite wird es dann immer die geben, die natürlich kein Rennen auslassen werden. Also, wer verzichtet schon freiwillig auf ein Rennen? Es hat ja auch bei der Diskussion um den Klimawandel und den Skisport gegeben, wo dann natürlich wäre ein Protest der Fahrerinnen und Fahrer angebracht, ist das falsche Wort, aber da könnte man darüber, natürlich drüber nachdenken. Aber welcher Sportler oder welche Athletin stellt sie denn wirklich dann nicht ins Starthaus und fährt dieses Rennen nicht? Also, ich denke mal, wenn es wirklich gefährlich ist oder wenn es Zweifel gibt, dann sollte man vielleicht irgendwie noch dieses, keine Ahnung, ein Gremium bilden, wo man dann an die Öffentlichkeit tritt und sagt, hey, das wollen wir nicht, wir wollen faire Bedingungen und wir wollen, dass da jeder, wenn jetzt keiner stürzt, verletzungsfrei runterkommen kann.
Ja,
Ich
ich
hoffe, das
stelle
hat
mir
jetzt,
das
ich
in.
hoffe, ich hoffe, das hat
Nein,
jetzt
nein.
irgendwie deine Frage oder
Voll.
meine Meinung dargestellt. Ich bin mir
Voll.
gerade nicht sicher, aber ich
Voll.
hoffe, das war
Ja,
okay.
ja. Ich stelle mir das in der Praxis auch irrsinnig schwierig vor, gell? Weißt du, also. Idealfall wäre vielleicht gewesen, Schifrin rutscht auch mit allen gemeinsam runter, stellt sie unten hin, fangt alle ab und sagt, hey, tun wir uns bitte kurz zusammen. Ja, jeder ist aber schon in ihrem Tunnel. Wir kennen ja auch diese Bilder, wo man sich den Lauf noch einprägt, wo wirklich jeder für sich dasteht auch. Du willst ja dann auch nicht wahrscheinlich die Konkurrenz irgendwie in der Vorbereitung stören, aber vielleicht, wahrscheinlich wäre es das Beste gewesen. Unten steht die Schifferin mit einer Fahne und sagt, bitte kommen alle zusammen, reden wir alle kurz drüber. Ist ja dann auch wieder ganz schwierig und sagt dann, ja, die Passage da oben, ist die nicht viel zu gefährlich? Und dann wird da diskutiert, ja. Eben, also ich versuche mir das nur gerade auch vorzustellen, wie das irgendwie anders zu lösen wäre. Es ist wie immer ganz schwierig, aber ja.
Wenn
Ja,
ihr da nur
eben,
kurz einhaken
vielleicht.
darf bei deinem
Ja,
Gedanken.
bitte.
Ich finde es nämlich grundsätzlich, ich finde die Überlegung eigentlich ganz gut. Ich weiß aber nicht, wie das jetzt in der Praxis abläuft, aber wenn es zum Beispiel eine gibt, wie Michaela Schifrin, die da als Erste runterfährt, sich den Hang anschaut und dann vielleicht auf was draufkommt, was man ändern könnte oder was man ändern sollte, dann wäre es ja auch zeitlich möglich, oder? Weil dann ist sie die Erste. Klar, man, sie startet das normalerweise meistens als Letzte dann im zweiten Durchgang oder als einer der hinteren Startnummern. Aber vielleicht gibt es da irgend so eine Möglichkeit, wo dann eine Person runterfährt, sich das anschaut und dann eben das mitteilt oder einer Anlaufstelle dann mitteilt, was man da machen sollte. Das
Voll,
darf
ja.
natürlich nicht ausarten, aber gerade bei solchen Bedingungen wie gestern, wo es einfach sehr schwierig ist und dann gibt es noch diese sehr sketchy Stelle da. Aber vielleicht ist es auch in der Realität nicht umsetzbar.
Eben, gell, ist ja auch wieder schwierig, weil dann quasi fahren wir nur, wenn die Schifferin Daumen hoch oder zeigt sie doch
Genau.
Daumen runter, dann fahren wir nicht, das kannst du ja auch nicht machen. Aber ja, eben, genau, so irgendwie. Und ich bilde mir ein, in diesen ganzen FIS-Dokumenten bei jedem Rennen gibt es ja dann auch immer so eine Kategorie Athletes Representative oder so. Irgendwie, das muss ich jetzt mal nachschauen, ob es da nicht eh quasi, ob das für sowas vorgesehen ist. Ob da quasi dann immer. Weißt du, wie ich meine? Ob das dann eh diese Person ist, die dann quasi Ansprechpartner ist dafür? Aber da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Das ist jetzt nur eine Vermutung on
Das
air.
gibt's, aber ich bin mir eben, ich persönlich weiß nicht, wie das jetzt in der Praxis dann gehandhabt wird.
Genau,
Also
ja.
wer
Ob
dann da
das.
wie was sagen kann oder worum es dann
Genau.
wirklich geht, muss ich ehrlich sagen. Also ich
Genau.
bin da.
Ja. Ja. Schade, es war also, kann ich ja noch hier sagen, irgendwie dann komisch, ja, weil während dem zweiten Durchgang sind wir eben draufgekommen, dass es diese Diskussion gibt im Zielraum, ja, also wir im Sinne von Journalisten, Journalistinnen, Kolleginnen sind wir da zusammengestanden und irgendwie, okay, komisch, dann musst du irgendwie schauen, dass du was herausfindest, immer nur so zitzelweise, ja, findest ein bisschen mehr raus, kannst eben noch nicht mit allen re reden, das Rennen ist noch im Gang, dann dauert es auch lang, bis eine Michaela Schifrin mal zur Verfügung steht und Fragen beantwortet, weil sie zuerst zum Beispiel von einer Michaela Kirchgasser im Zielraum gefragt wird, was ihr Glücksritual ist und so. Aber gut, über diesen Ablauf von so, über die Wege nach am Skirennen, könnte man auch noch länger diskutieren.
Das stimmt.
Ja. Es ist schon okay so. Es soll ein bisschen eine Show geboten werden. Ja, es war ein bisschen eine komische Situation und dann auch ein komisches Gefühl. Ich habe dann auch nicht so recht gewusst für meine Arbeit, was mache ich jetzt eigentlich draus? Weil irgendwie eben, wie gesagt, auch am Tag danach noch bin ich mir recht unsicher, wie das wirklich abgelaufen ist. Habe das dann halt sehr vage irgendwie auch formuliert beim Bericht im Standard und Kollege hat dann auch geschrieben, ja, dann der Konjunktiv ist irgendwie dein bester Freund gerade, vage zu formulieren und das eben nur das zu schreiben, was er irgendwie gesichert sagen kann. Ja, komisches Gefühl, wie wir dann irgendwie abgereist sind, aber ja. Und dann habe ich mir noch gedacht, ist das vielleicht nur bei dir und mir, Sebastian, jetzt ein Thema und dem ganz normalen Skifan, den meisten Skifans ist das eh völlig wurscht, die kriegen es vielleicht gar nicht mit und denken sie, ja, was war da leicht? Aber ich glaube fast nicht, weil ich war jetzt mit einem Freund frühstücken heute noch und der hat mich dann auch darauf angesprochen, was war da eigentlich gestern mit der Skifrin los? Ich glaube schon, dass das einige mitkriegen. Ja. Bin mir nicht sicher, ja, diese ganzen Diskussionen. Naja,
Ich glaube
ja.
auch, dass das die meisten, also was heißt die meisten, aber viele sicher beschäftigt. Man, klar,
Schon, gell?
viele Leute sitzen nur vom Fernseher und schauen sich das Rennen an, aber wenn man dann irgendwie mitbekommt, ja, fast 50% Ausfallquote im ersten Durchgang, dann Michaela Schifrin, wie du sagst, darf länger besichtigen aus erlaubten Gründen. Ich glaube schon, dass das auch Themen sind, die jetzt den Zuschauer oder die Zuschauerin, die da jetzt nicht ganz so tief drinnen in der Materie sind, dass das die auch interessiert. Also es ist ja, ich glaube, jeder ist schon mal ja eine eher schlechte Piste runtergefahren. Und wenn man sich dann vorstellt, dass dann irgendwie Slalomstangen und die müsste man dann auch noch bewältigen. Ich möchte jetzt da keinen Vergleich ziehen, der vielleicht nicht zutreffend ist, aber ich glaube schon, dass das die Leute auch interessiert, was so ein bisschen hinter den Kulissen abseits des Rennens dann stattfindet.
Voll, ja, genau. Ja, kurz noch zur sportlichen Komponente von diesem Ganzen. Also Michaela Schifrin hat dieses Rennen gewonnen. 5 von 5 in dieser Saison, ja. Alle 5 Slaloms gewonnen. Und Camille Rast, ja, die pirscht sich da dran. 9 Hundertstel haben mir jetzt auf den Sieg gefehlt. Die hat schon vor dem Rennen, vor diesem Rennen am Semmering gesagt, hey, beziehungsweise, glaube ich, war es sogar ihr Trainer, der dann gesagt hat, ja, die Camille ist sehr gut drauf und die Schifrin ist nicht so unschlagbar, was vor dem Rennen noch irgendwie eine kühne Ansage war, weil sie eben wirklich so unantastbar gewirkt hat bis jetzt. Und ja, die bin gespannt, ob das jetzt nur speziell war am Semmering oder ob das wirklich jetzt ein Trend ist. Sie ist ja die amtierende Weltmeisterin. Der hat sie gut erfangen, schwer reinkommen in die Saison und jetzt dürfte sie da tatsächlich eine harte Kontrahentin von der Michaela Schifrin werden, ja. Und Lara Kulturi jetzt, glaube ich, sogar, wenn mich nicht alles täuscht, 4 von 5 oder 5 von 5 Podestplätze in dem Jahr im Slalom. Also auch sehr, sehr konstant auch mittlerweile, ja. Im Riesenslalom ist sie ausgeschieden am Tag davor, aber im Slalom funktioniert sehr gut. Und jetzt noch an dich die Frage, Sebastian, dieses Ergebnis von den Österreicherinnen. Lienzberger auf der 4, Truppe auf der 5, Nathalie Falch auf der 11 mit Startnummer 56, die war eine, die damit umzugehen wusste, mit diesen harten Bedingungen im ersten Lauf. Was sagst du zum Ergebnis von den Österreicherinnen?
Also ich finde, die 4 unter den Top 13 ist gut, vor allem weil ich glaube, dass aktuell nicht mehr möglich ist nach oben hin. Also ich glaube einfach, dass die 3, die gestern zum Beispiel am Podest gestanden sind, einfach noch einmal stärker sind als Linsberger und Truppe. Falch ist auf jeden Fall top, also mit dieser Startnummer in den zweiten Durchgang überhaupt zu kommen. Ich meine, haben wir ja schon geredet, haben einige nicht geschafft. Sicher ein Ausrufezeichen von ihr und Gallhuber finde ich auch schwer in Ordnung. Wenn man sich dann aber die Rückstände anschaut, dann ist die Frage wieder eine andere, weil Katharina Gallhuber war 13. mit fast 5 Sekunden Rückstand, also 4,93. Das ist halt schon eine Galaxie. Generell muss man ja sagen, ich glaube, im ersten Durchgang war der Abstand von der ersten bis zur 30. so groß wie noch nie oder fast noch nie. Also es waren ja 5,94, glaube ich, waren es. Also unglaublich eigentlich, wenn man sich das einmal vorstellt, wie viel schneller die dann waren. Aus besagten Gründen auch natürlich, aber der Unterschied, finde ich, ist schon verheerend. Also da kann man zwar über Platz 13 sicher grundsätzlich zufrieden sein, aber wenn man dann den Rückstand sieht, dann finde ich, ist das schon einmal was anderes.
Genau, ja. Kathi Gallhuber, die 13., reist mit keinem guten Gefühl, glaube ich, ab, war schon ein bisschen enttäuscht. Aber was ich sagen wollte noch zu Nathalie Falch, die war so happy, die war so glückselig, dann auch, wie sie zu uns gekommen ist. Mit ihr haben wir kurz reden können auch. Es ist sogar, ich glaube, auch ich selber bin jetzt ein um 5 bis 10% glücklicherer Mensch, auch einen Tag danach noch, einfach nur, weil das von ihr ein bisschen abgefärbt ist. Die hat so happy gewirkt dann nach diesem Rennen, das war schön zu sehen. Und diese großen Zeitabstände, die du angesprochen hast, die haben sich sogar ausgewirkt auf die Läuferinnen, die tatsächlich ins Ziel gekommen sind. Zum Beispiel eine Lara Della Mea als 23. mit 8,72 Sekunden Rückstand. Die bekommt schon keine Weltcup-Punkte mehr. Die ist außerhalb dieser, ich glaube, es sind 108% Regel. Du musst innerhalb von 108% der Siegerzeit sein, damit du Weltcup-Punkte kriegst. Und für die 23. und 24. Kiki Alexander aus Kanada ist die 24. Die haben gar keine Weltcup-Punkte mehr bekommen, weil sie zu viel Zeit verloren haben. Ja, genau. Ich würde noch gerne auf den Samstag zurückschauen, aus meiner Sicht, ich bin gespannt, wie du es mitkriegt hast, Sebastian, vom Fernseher aus, aber es war schon ein sehr spektakuläres Rennen. Julia Scheib hat diesen Riesenslalom gewonnen. Camille Rast auch in diesem Rennen Zweite geworden und Sarah Hector auch am Podium als Dritte. Die Julia Scheib, ja, bei der letzten Zwischenzeit noch zurückgelegen und dann mit einem, ja, fulminanten Schlusshang, muss man sagen, sich dann noch diesen Sieg geschnappt. Wie hast du das Rennen beobachtet? Wie hast du diesen Sieg von der Julia Scheib beobachtet? Oder magst du vielleicht auch was zu ihr selber und zu ihrer Saison sagen?
Ja, grundsätzlich glaube ich, hat Julia Scheib genau das abgeliefert, was sie abliefern wollte und sollte, weil der Heimsieg ist gelungen. Die Art und Weise, die du schon angesprochen hast, hat auch mir sehr gut gefallen, weil sie einfach wirklich drauf losgefahren ist. Also da war das einfach wirklich, die hat da ein Risiko genommen. Es hat wirklich teilweise sehr wild ausgeschaut am Fernseher, wie sie da gefahren ist und dann hat er den Rückstand da aufgeholt. Ich glaube, das sind auch so Bilder, die man natürlich als österreichischer Skifan sehr gern sieht, weil einfach beim Heimrennen zu gewinnen, ich glaube, es gibt wenig Größeres in einer Sportkarriere. Und wenn man das dann wirklich auch noch mit dem, ich glaube, es war jetzt ihr dritter Saisonsieg, gell? Ja,
Ja,
ihr dritter
genau.
Saisonsieg. Wenn sie dann auch noch diese Serie fortsetzt, ist es einfach großartig. Und ich glaube, sie schwebt gerade richtig auf einer schönen Wolke, die sie da weiter nach oben treibt. Also das ist schon eine sehr tolle Entwicklung, finde ich, auch von ihr. Ich meine, man hat sie letzte Saison schon gemerkt, dass sie da mit Abstand die Beste ist im ÖSV-Lager. Aber dass sie dann nochmal so einen Sprung macht und jetzt wirklich zur fast schon Seriensiegerin im Riesentaler führt, finde ich schon sehr beeindruckend.
Ja, die direkte Kontrahentin Alice Robinson, die Neuseeländerin, ist ausgeschieden im Riesenslalom. Auch da hat es viele Ausfälle gegeben im Riesenslalom eben. Und dadurch Julia Scheib eben jetzt auch Führende in der Disziplinenwertung. Die hat einfach. Was macht sie jetzt so schnell? Ich habe auch einen Text geschrieben für den Standard. Die hat einfach quasi ein bisschen am Risiko auch zurückgeschraubt. Das ein bisschen das Rezept, das der Manuel Feller in seiner Kugelsaison hingelegt hat. Ein bisschen am Risiko zurückgeschraubt und gemerkt, ja, es reicht ja auch, es reicht einfach das, was ich kann, reicht voll aus, um zu siegen. Das ist irgendwie so ihre Erkenntnis gewesen der vergangenen Wochen und Monate. Die hat diese volle Attacke, das bedingungslose Attackieren ein bisschen abgelegt, was für mich ja auch voll Sinn macht, weil wenn du eine Läuferin bist, die ja mit Startnummer 25 kommt oder noch höher von mir aus, wo es noch vor ein paar Jahren war, natürlich musst du da gefühlt alles riskieren, damit es da mal ein Ausrufezeichen setzt, damit es da mal dich von der Startnummer her verbesserst. Irgendwie macht das durchaus Sinn, um einfach raufzukommen. Und jetzt ist sie da oben angekommen und jetzt, ja, die fährt sich da in einen Flow rein. Das ist schon cool. Dieser zweite Lauf hat nicht gut begonnen. Sie hat Zeit verloren dann auch. Und hat das aber selber auch gemerkt und dann nochmal das auch umzusetzen. Es war auch ganz genau ihr Plan, diesen Schlusshang da, ja, nochmal richtig Gas zu geben und, das hat sie dann perfekt getroffen und damit hat sie das Rennen auch gewonnen. War auch schon im ersten Durchgang die schnellste in diesem letzten Sektor, in diesem Zielsektor und ja, hat sich diesen Sieg geholt. Genau, ja. Ja, Camille Rast eben auch da, Zweite. In dem Rennen und dadurch auch Zweite im Gesamtweltcup jetzt, ja, ist die erste Verfolgerin von Michaela Schifrin. Es sind da fast 200 Punkte, die ihr jetzt fehlen. Es war ja bis jetzt da Alice Robinson auch. Ich habe schon irgendwie das Gefühl gehabt, hey, Robinson, jetzt wo den Super-G gewonnen hat, vielleicht kann die da mitmischen, sogar für die große Kugel gefährlich werden. Aber ja, dann wieder der Ausfall, ist ein bisschen komisch gefallen auch. Hat sie ein bisschen das Kinn aufgerieben, aber war trotzdem im Ziel für die Umstände ganz gut drauf. Generell eine sehr entspannte Frau, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, auch wenn sie da jetzt ausgefallen ist. geht noch ein bisschen darum, Sebastian, wo eigentlich diese Rennen zwischen den Jahren im kommenden Jahr stattfinden. Der ÖSV Österreich hat quasi diese Rennen sicher. Es war ja immer dieser Zweierrhythmus zwischen Lienz und Semmering. Lienz fällt aus, weil es einfach dieses Skigebiet, wo diese Rennen stattgefunden haben, das gibt es nicht mehr, das ist aufgelöst worden. Und jetzt ist die Frage, wo es dahin geht. Es wird nämlich im kommenden Jahr nicht am Semmering gefahren, sondern es soll auch wieder diesen Zweierrhythmus geben. Und jetzt frage ich dich, Sebastian, ob du mehr weißt als ich. Wir haben es alle probiert, herauszufinden, wo da gefahren wird. Und wir haben nur herausgefunden, dass es in einem Bundesland sein soll, wo es noch keine Weltcuprennen gibt. Und wahrscheinlich schon eher noch in Richtung Osten und nicht in Richtung Westen des Landes. Hast du eine Ahnung oder eine Vermutung? Kannst du was sagen, wo das vielleicht stattfinden könnte?
Na, Lukas, da muss ich dich leider enttäuschen. Da weiß ich genauso viel wie du und deine Kolleginnen und Kollegen von gestern, die da mit dem Christian Scherer vielleicht gesprochen haben oder mit der Frau Stadlober. Nachdem sie ja in einem Bundesland sein soll, das noch kein Weltcuprennen hat aktuell, werde ich einfach jetzt einmal Bad Kleinkirchheim ins Rennen werfen. Da hat es ja schon mal Weltcuprennen gegeben. Und ich glaube, die haben das da ganz, ganz gut gemacht. Also ich glaube, in Österreich macht man ja generell gute Rennen, wenn es die Wetterbedingungen auch zulassen.
Also ja, natürlich. Ja.
Wäre vielleicht ein möglicher Ort, wo das dann stattfindet. Mhm. Ich finde es nur schade, dass eben ich persönlich hätte sehr gern Zell am See gehabt. Ah. Einerseits, weil ich nicht so lange hin habe und dann wieder ein Weltcuprennen vor Ort begleiten dürfte, aber einfach auch, weil man schon im großen Schlager-Hit, also kein Schlager, aber im großen Lied Skifahren, wird er von Zell am See gesungen. Also
stimmt, stimmt.
Man hätte dann auch eine tolle Brücke schlagen können und dieses Lied dann immer spielen können. Aber daraus wird leider nichts, weil einfach die das ist ja ein bisschen schade, oder was heißt schade? Man ist natürlich wichtig für den Tourismus in Österreich, aber diese Tage zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, sind ja doch Hochsaison und da ist es einfach schwierig, die Bettenkapazität dann zu bekommen. Beziehungsweise, wenn man dann irgendwie den Touristikern einen Ersatz bieten müsste, wie das Ganze dann abläuft. Also ich habe mich da ein bisschen befasst mit Zell am See und das war schon ein großes Thema eigentlich bei uns.
Ja, okay.
Und die haben sich dann einfach dazu entschlossen, dass sie es nicht machen, einfach weil es sich in gewisser Weise nicht auszahlt, das zu machen. Ja, weil zu viele Einnahmen einfach nicht da wären.
Klar, kann ich mir vorstellen, da gibt es ja durchaus auch Probleme mit Bormio. Also ich habe ja jetzt dann, glaube ich, in der Übertragung im ORF gehört, ist gar nicht so sicher, dass Bormio dann ab nächstem Jahr wieder diesen Termin im Weltcup einnehmen wird. Ja. Vom ÖSV, vom Christian Scherer, vom Generalsekretär hat es auch geheißen, es kommt in den kommenden Wochen so ein Vorschlag von der FIS für langfristigen Rennkalender. Ja. Also nochmal quasi eher noch intern, glaube ich, noch nichts, was veröffentlicht wird, sondern einmal ein Vorschlag, an dem dann gearbeitet wird. Und ich glaube, das ist gar nicht so leicht, ja, da zu diesem Zeitpunkt einen passenden Ort zu finden. Absolut. Ja. Der Tobias ist zwar nicht da, aber ich möchte noch ganz kurz die Ergebnisse des DSV erwähnen. Beide Male ist Lena Dürr am Semmering beste Deutsche geworden, im Riesenslalom 10., im Slalom als 17. Wirklich, ich habe sie leider nicht sprechen können, aber ich habe ihr angemerkt, wie krantig sie war auf jeden Fall. Die war da auch überhaupt nicht begeistert von diesem Rennen. Emma Eicher ist da im Slalom eingefädelt, hatte dann einen kurzen Moment im Zielraum, wo sie nur für sich sein wollte und den Ärger ein bisschen abbaut hat. Dann hat sie ausgetauscht mit der Lena Dürr, die zwei, und haben da, glaube ich, gemeinsam so ein bisschen Frustbewältigung betrieben, haben da beide diskutiert über diesen Hang. So habe ich es zumindest interpretiert, beobachtet und wahrgenommen. Aber ja, Emma Eicher ist im Riesenslalom in die Punkte gekommen als 19. Und Jana Fritz als 24. Ich glaube, das sollten ihre ersten Weltcup-Punkte sein. Noch relativ jung, 20 Jahre alt, In diesem Fall stimmt es wirklich, dass das eine junge Athletin ist beim ÖSV. Kommt das öfter mal vor, dass das junge Athleten angeblich sind und dann kommt man drauf, die sind doch schon Mitte 20. genau.
Was mir noch kurz aufgefallen ist oder was ich noch erwähnenswert finde, ist Platz 5 von Marina Gazienica Daniel, der polnischen Skifahrerin mit Abstand, glaube ich, ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Ich glaube, sie war davor mal 8., wenn mich nicht alles täuscht. Ich schaue kurz parallel nach. Also doch, der Abstand ist dann doch nicht so groß, aber ich finde, in den Top 5 mal zu sein, ist schon ein Riesenerfolg, auch für so eine Fahrerin, die ja auch schon 31 ist und schon einige Jahre da dabei ist. Also sie war schon das ein oder andere Mal in den Top 10. Wollte ich jetzt nicht zu gering schätzen, aber Platz 5 finde ich bei solchen auch schwierigen Verhältnissen oder bei so einem schweren Rennen finde ich schon aller Ehren wert.
Absolut, ja, sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, ja, mach mal, wobei eine Anekdote habe ich noch aus Semmering. Ich habe mir nämlich diesen ersten Slalom-Durchgang bis zum Ende angeschaut, bis zur letzten Startnummer, weil mit der letzten Startnummer ist Ekaterina Tkachenko gekommen, die ist als russische Athletin, als neutrale Athletin aus Russland angetreten. Ich wollte mit ihr sprechen drüber, ja. Weiß eh noch nicht, was ich sie genau, wie ich das angegangen wäre, aber die hat mir dann gesagt, sie darf nicht mit Medien reden. Das sehen die FIS-Regeln so vor, dass sie da keine Fragen beantwortet. Ich habe dann noch die FIS-Regeln auch nachgeschaut. Also ganz so streng ist es, glaube ich, nicht, in den FIS-Regeln steht, aber sehr genau, dass auf jeden Fall im Gespräch mit Medien keine Referenz genommen werden darf auf den Krieg in der Ukraine, dass man da auf keinen Fall unterstützend sich für Pro-Russland äußern darf. Und vielleicht ist es dann auch gesagt worden oder vielleicht denkt sie sich selber, bevor ich da irgendwas sage, was dann falsch ist oder so, dann redet sie lieber gar nicht. Sie spricht aber perfekt Deutsch, war in Stams im Skigymnasium. Und hat quasi, glaube ich, sogar ein bisschen mit Tiroler oder Salzburger Dialekt so ein bisschen mir gleich geantwortet und gesagt, na, ich darf nicht reden. Okay, ja, habe ich probiert, hätte mich interessiert, ihre Sicht der Dinge oder, ja, aber schade, waren ein bisschen leere Meter, aber okay.
War die da eigentlich allein oder hat die da eine Pressebetreuerin gehabt?
Pressebetreuerin nicht. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass sie von Atomic ausgerüstet wird und dass sie da quasi, dass da jemand war, der quasi die Ski abgenommen hat und so. Wird auch ausgerüstet quasi. Der Helm ist auch, Helm und Brille waren da, glaube ich, Brille, weiß ich nicht. Aber Helm, am Helm ist auch gestanden, Atomic. Und das ist mir nur aufgefallen. Und also es war jetzt überhaupt kein Team da oder so. Zumindest nicht für mich erkenntlich. Sie war auch relativ schnell weg, wollte eigentlich schon abhauen. Dann habe ich es noch ganz kurz abgefangen sozusagen. Aber da war jetzt kein großes Team oder so da. Na, gar nicht. Und für solche Athleten, glaube ich, ist es ja dann auch immer so, dass man quasi mit der FIS direkt, also die FIS ist ja dann vor Ort mit so ein paar PressebetreuerInnen, dass man die anspricht und sagt, hey, ich würde gern mit dem und der reden und die dann irgendwie helfen dabei, die zuzubringen, ja, dass man mit der dann reden kann. In dieser Mixzone, so läuft das circa ab, glaube ich. glaube ich, ja. genau. Ja, ich glaube, das war mehr als genug zum Semmering. Sebastian, reden wir noch ganz kurz über dieses Rennen in Livigno. Da haben wir einen Super-G gesehen. Zum ersten Mal ist der Weltcup dort, hat der Weltcup dort stattgefunden und ja, es war Wahnsinn. Der Marco Schwarz hat tatsächlich sein erstes Speedrennen gewonnen. Marco Schwarz gewinnt in Livigno vor Alexis Monet und vor Franjo von Almen. Der Marco Odermatt nur auf Platz 4, sage ich jetzt mal. Drei Schweizer dahinter. Ja, genau. Marco Schwarz, ja, der hat das gewonnen. Wie hast du das Rennen gesehen? Ich habe es gesehen im Pressezentrum, ja, zwischen den Durchgängen am Samstag, aber ich glaube, bei weitem nicht so aufmerksam wie du. Wie hat der Marco Schwarz dieses Rennen gewonnen?
Ich muss gerade ehrlich sagen, ich muss meinen Kollegen Georg Freisel zitieren. Mhm. Der hat den Marco Schwarz als Katze bezeichnet, die da über die Piste geschnurrt ist. Also er hat einfach mit seinem enormen Gefühl, das er hat, hat er dieses Rennen, glaube ich, gewonnen. Und es ist schon spannend, einfach auch seine Entwicklung zu sehen, weil früher hätte man gedacht, das ist ein reiner Slalomfahrer bzw. reiner Techniker. Und jetzt ist er da auch im Speed endlich einmal ganz vorne. Und was ich auch lustig gefunden habe, das hat der ÖSV oder die Ski-Alpin-Abteilung auf Instagram dann gepostet, so eine Art Brettli-Jause hat er dann im Ziel gegessen,
Ja.
also mit seiner Hartwurst und so, das war sehr, sehr sympathisch und passt einfach auch zu ihm, finde ich, zu seinem Naturell, weil er ist eigentlich immer, immer freundlich, mit dem kann man immer reden, der ist nie irgendwie dann auf dich angefressen, wenn du ihm vielleicht eine Frage stellst, der kann das da immer sehr gut auch rüberbringen, wie er sich gerade fühlt und ich finde das sehr, sehr cool, wie er das macht.
Voll. Ich würde auch sagen, das ist einer von den Guten, ja. Irgendwie, wenn er dann mal, er ist natürlich relativ zurückhaltend und so, ja, aber es ist schon, ja. Ich bin ja großer Fan. Ich feiere den Marco Schwarz hier seit, ich würde fast sagen, seit Jahren in diesem Podcast immer wieder ab, erwähne ihn immer wieder gern. Das ist einfach mein Favorite und würde ihm wünschen, dass er noch so gut wie alles gewinnt in seiner Karriere einmal. Na. Was mir nur aufgefallen ist bei diesem Rennen, ja, es war recht spannend, insofern, weil er ja auch einen Sektor dabei gehabt hat, wo er nicht zu den schnellsten gehört hat, wo dann quasi das ganze Feld immer wieder Zeit auf ihn gut gemacht hat, gell? Und dann aber vor allem ganz unten irgendwie dann doch noch welche dabei gewesen, viele dabei gewesen, die wieder verloren haben. Also es war vom Spannungsbogen her ein cooles Rennen. Und es gab ja auch noch Leute, die schneller waren als er bei der letzten Zwischenzeit, denen man durchaus zutrauen hätte müssen, dass die das gewonnen hätten, hätten sie das Ziel gesehen. So viele Konjunktive. Aber Sebastian, ja, da waren, ich glaube, also ja, Vincent Griechmeier sowieso und die haben Mathieu Bellet auch irgendwie im Kopf noch. Der war auch verdammt schnell unterwegs.
Generell war das Rennen ja extrem eng. Also wenn man sich's anschaut, klar, der Super-G war jetzt nicht sonderlich lang mit knapp 1:11. Also die Siegerzeit von Marco Schwarz war 1:10:33 und der 30. Sam Alphon hat 1:17 Rückstand gehabt. Also extrem eng beieinander. Und so, ja, also ich glaube, in diesem Rennen hat einfach, wie man so schön sagt, der Beste gewonnen. Und das war eben über die ganze Strecke trotzdem der Marco Schwarz. Wenn man sich dann die Ergebnisse anschaut, finde ich, immer natürlich die Schweizer im Speed-Bereich sind weiterhin überragend. Also egal wo die fahren, die sind. Also ich möchte persönlich nicht das Olympiateam zusammenstellen, weil da gibt es einfach viel zu viele Gute. Und in Österreich hat man halt dann mit dem Stefan Babinski den zweitbesten Österreicher gehabt auf Platz 11. Klar, der Vincent Griechmeier ist ausgeschieden und hat sich dann extrem geärgert. Aber die Unterschiede, also mannschaftlich gesehen, finde ich schon, sind einfach riesengroß. Also das ist einfach aktuell eine andere Welt.
Der Stefan Rogentin, der ist Achter geworden und ist damit nur fünftbester Schweizer. Also wenn alleine nur dieses Rennen zählen wird für die Olympianominierung, wäre er nicht einmal im Skiteam dabei, als Achter. Ja, das ist schon irre. Ich wollte dich noch fragen zum Vincent Griechmeier. Der scheidet da aus, dann probiert's. Ich glaube, es war eh der Rainer Pariesek, gell, im Ziel. Der probiert's dann eh mit. Hey, ist das nicht? Das war ja eine super Fahrt. Ja, natürlich blöd, dass sie ausgeschieden sind, aber sind sie nicht doch ein bisschen froh, dass sie schnell waren? Und der sagt, na, das ist mir alles scheißegal. Ich bin viel zu schlecht. Was sagst du zu seiner Art von Vincent Griechmeier, zu dem, wie hart er mit sich selbst immer ins Gericht geht?
Also ich persönlich feiere das genauso wie die sympathische Art von Marco Schwarz. Also es ist ja gut, wenn es Charaktere einfach im Skisport gibt. Der Griechmeier ist sicher einer davon. Und ob er jetzt mit sich selbst so hart ins Gericht geht oder nicht, das mag sicher von außen betrachtet manchmal sein. Aber ich glaube, jeder, der den schon mal erlebt hat, oder das merkt man auch am Fernseher, wie ehrgeizig und was das einfach für ein Kämpfer ist. Also, das ist einfach ein Vollblutathlet und ich glaube, bei dem geht wenig übers Skifahren hinaus. Und Ja, ich finde, das hat auch was, wenn man, wenn es dann angibt, der vielleicht jetzt nicht immer nur, ich sage jetzt nicht, dass Marco Schwarz immer happy ist, aber immer so doch eher ruhig und gelassen und schon noch dann wieder emotional. Aber der Vincent Griechmann ist halt eher von der coolen, kühleren Sorte. Und was ich aber, wo ich aber vehement dagegen spreche, ist, dass er viel zu schlecht ist. Also, oder aktuell, ich weiß jetzt nicht, wie er es gesagt hat, du hast es zuerst zitiert, wie er es gesagt hat. Aber also Vincent Griechmeier ist seit Jahren der beste Speedfahrer Österreichs und mit, glaube ich, mittlerweile 34 Jahren macht ihm trotzdem kaum mehr was vor. Also auch wenn die Ergebnisse es nicht vermuten lassen, aber ja, Griechmeier muss, glaube ich, niemandem was beweisen und ist da immer noch für einen Sieg und fürs Podest gut. Also keine Zweifel dran.
Absolut, ja. Ich muss es, ja, der Tobias ist nicht da und plötzlich rennt's bei den Männern auch im Speed-Bereich. Ich muss das kurz erwähnen. Simon Jocher ist auf Platz 5 gefahren und Sebastian, jetzt kommt der Insider, du musst dich da nicht auskennen, aber das ist natürlich die Liqui Moly Olympianorm, die er damit gelöst hat. Ja, ziemlich sensationell und habe schon irgendwas gelesen beim BR24, dass ihn grundsätzlich Bormio auch sehr gut taugt, dass er Bock hat auf diese Strecke und jetzt kann er sich auch wirklich darauf vorbereiten, dass er dort an den Start gehen wird, weil er eben dieses Ticket damit gelöst hat. Also noch ein kleines, na, gar nicht so kleines Erfolgserlebnis für den DSV. Sebastian, noch ganz kurz zu deiner Arbeit oder beziehungsweise zur Arbeit von der Kronenzeitung. Also du hast ja gesagt, dein Kollege war auch in Livigno vor Ort. Ich nehme an, ihr als Medium besetzt dann so gut wie jedes Weltcuprennen, oder? Seid ihr dann so gut wie immer vor Ort dabei?
Ja, auf jeden Fall. Also früher war es natürlich in Zeiten, wo der Printjournalismus noch die Goldgrube der Medienlandschaft war, war es natürlich noch einfacher oder hat man noch viel mehr besetzen können oder hat man noch viel mehr besetzt. Jetzt ist es so, aktuell haben wir, glaube ich, war man nicht in Levi und nicht bei den Speedrennen der Damen in Val d'Isère. Und jetzt im Jänner, glaube ich, sind wir auch überall. Also ich fahre selber aller Voraussicht nach auch nach Spindlermühle in Tschechien.
Ja, sehr gut.
Und meistens machen wir es dann auch ein bisschen abhängig vom Saisonverlauf. Also wenn jetzt Conny Hütter beim Weltcup-Finale oder halt bei den späteren Rennen noch um eine Kugel mitfahrt oder sagen wir da Marco Schwarz oder Stefan Brennstein im Riesentorlauf, dann ist es eher erfolgsabhängig oder wie groß die Chance auf den Erfolg ist, davon macht man das dann abhängig meistens.
Ja, okay, verstehe. Ja. Das Spindlermühle, das habe ich mir auch einmal angeschaut. Da ist man ganz schön lang unterwegs noch, gell? Das ist noch relativ weit oben im Norden, oder? Also hast du das schon
Ja,
angeschaut, wie du dorthin kommen würdest?
ich habe es mir schon angeschaut, ja. Also, es ist tatsächlich sehr weit. Ich glaube, von Salzburg sind es so knapp 6 Stunden. Ist schon weit, ja. Vor allem, weil es eigentlich. Es ist ja relativ nah an der Grenze dann zu Deutschland wieder. Aber du, wenn du eine Fahrgemeinschaft bilden möchtest, dann lass es mich gerne wissen. Aber ist natürlich, ich meine, 6 Stunden verbringt man natürlich lieber zu zweit im Auto als allein. Aber ja, du hast recht, es ist deutlich länger, als man glaubt.
Sehr gut, ja. Okay, vielleicht komme ich darauf zurück. Ja, sehr gut. Gefällt mir gut. Du, Sebastian, am Ende der Folge küren wir immer den Felix der Woche. Das ist ein Preis sozusagen, ein imaginärer, den wir vergeben an Leute, die Besonderes geleistet haben, die wir bis jetzt noch nicht erwähnt haben. Ja, das kann sein, eben irgendwelche mit hoher Startnummer. Na gut, du hast vorhin Gaschenjezer Daniel erwähnt. Das ist eh schon so genau die Kategorie. Vielleicht ist das auch schon deine Wahl für den Felix der Woche. Es kann aber auch irgendwas Ausgefallenes sein, wie zum Beispiel die Streckenarbeiter vom Semmering, die ich noch nie in meinem Leben habe, ich so viele Slalomstangen neu rein
reinbohren sehen, wie, glaube ich, an diesem Sonntag. Also es kann alles Mögliche sein. Ich gebe dir noch eine Minute Zeit zum Überlegen und sag mal meinen Felix der Woche. Der geht nämlich an die Carla Mijares. Und sie heißt dann sogar noch Ruf mit zweitem Familiennamen. Und natürlich, wenn der Tobias Ruf hier eigentlich ein Co-Host ist von diesem Podcast, muss ich sie erwähnen. Sie kommt aus Andorra und hat zum ersten Mal Weltcup-Punkte geholt. Und ich bin draufgekommen, das war auch für mich neu, wenn du auf der FIS-Homepage auf das Profil der Läuferinnen gehst, gibt es eingebettet einen kleinen Button, da kannst du draufklicken. Das ist so ein Play-Button. Und dann hörst du die Leute jeweils ihren Namen richtig aussprechen. Und ich habe es jetzt so gut wie es geht versucht, das zu kopieren, was die Carla Mijares da gesagt hat. Und deswegen geht der Felix der Woche von mir in dieser Woche ja an die Carla Mijares. Jetzt sage ich es noch einmal. Genau. Ist dir noch irgendjemand aufgefallen, Sebastian, der dich überrascht hat, der dich begeistert hat, das kann auch irgendwas ganz Ausgefallenes sein.
Ich glaube, ich nehme die Giada D'Antonio. Ich habe nicht nachgehört, wie man sie jetzt richtig ausspricht. Ja. Aber mit 16 Jahren hat sie ihr Weltcup-Debüt gegeben. Leider hat es nicht fürs Ziel gereicht. Ich glaube, sie ist im ersten Durchgang, ja, sie ist ausgeschieden. Aber mit 16 Jahren und mit dem Hintergrund, die Mama ist Kolumbianerin, der Papa ist aus Italien. Ich glaube, sie ist in der Nähe in der Nähe von Neapel ist sie her. Und ich glaube, das wäre wieder so eine Geschichte, gerade mit diesem internationalen Ziel der FIS, da vielleicht eine Halbkolumbianerin mal zu haben, die mehr um Siege mitfährt. Ich glaube, die Ergebnisse in ihren Alterskategorien, beziehungsweise in den FIS-Rennen, geben ihr auf jeden Fall recht, dass sie vor einer großen Karriere steht. Und ich bin eigentlich ein Fan davon, wenn auch einmal andere Nationen als die üblichen 3, 4 Verdächtigen da ganz vorne mitmischen. Und haben wir ja auch mit der Lara Culturi jetzt natürlich eine Italienerin, die für Albanien fährt, aber trotzdem unter albanischer Flagge. Und das ist schon, finde ich, eine coole Entwicklung und da kann sie sicher was draus machen lassen.
Das gefällt mir sehr gut. Mir gefällt auch sehr gut, dass du ausgekommen bist ohne den Spitznamen, den unter anderem auch, glaube ich, deine Zeitung ihr gegeben hat, sie erwähnt hast. Also danke dafür. Und ich war sogar kurz dabei, die Kollegin, die Sim Wiskott, die war auch schon einmal zu Gast hier im Podcast, die hat dann mit ihr gesprochen und ich habe da ein bisschen lauschen dürfen. Ja, also sie kommt tatsächlich aus Neapel, ja. Das sind sogar ihr Team quasi hatte Jacken an, wo drauf steht Skiclub Vesuvio. Also wirklich, es gibt auch einen Skiverein dort. Ja, und genau, sie hat eben erzählt, dass sie, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren dann eben in den Norden Italiens gezogen ist, weil es dort eben einfach besser zum Skifahren geht. Und hat sich dort einer Trainingsgruppe angeschlossen. Und eben das Besondere war ja jetzt, glaube ich, auch, dass sie quasi ohne ein einziges Europacup-Rennen davor gefahren zu sein, schon im Weltcup startet. Und ich könnte mir vorstellen, dass der italienische Verband da auch ein bisschen drauf schaut, dass sie ja nicht auf die Idee kommt, dass sie für Kolumbien an den Start geht, sondern doch eher bei Italien bleibt. Vielleicht könnte das auch eine Rolle gespielt haben, weil wie dann die Frage kam, ob sie demnächst auch im Weltcup fährt, dann kam der Pressesprecher und hat gesagt, we will see. Und dann war das irgendwie so ein Hint auch an sie selber, an die Giada, dass sie da sich quasi jetzt nicht äußern sollte. Jetzt hat sie mal dieses Weltcuprennen gefahren und werden wir beobachten, ja, wie sie weiterhin geht, ob sie dann den Sprung regelmäßig in den Weltcup schafft. Sebastian, sehr schöne Geschichte, die du da noch zum Schluss rausgehört hast. Hat mir sehr gefallen. Danke vielmals, dass du zu Gast warst. Ich hoffe, dir hat's auch getaugt.
Ja, danke für die Einladung nochmal. Es war eine sehr große Ehre, weil ich doch den Podcast auch schon länger höre und wir reden ja doch auch hin und wieder mal drüber. Ich hoffe, ich konnte den Tobias, der das Vierschanzen-Tournee-Spektakel da genießt, würdig vertreten und freue mich, wenn sich in Zukunft wieder mal ausgeht.
Super, das würde mich auch freuen. Sehr cool. Sebastian, sag uns noch ganz kurz, was hast du vor zu Silvester? Bist du eher der Typ Raver oder eher der Typ, ich gehe um 10 Uhr schlafen?
Ja, vielleicht so, ich wäre gerne der Rave, aber bin dann einfach zu müde. Ich werde wahrscheinlich mit meiner Freundin und im Freundes- und Freundinnenkreis da die Zeit verbringen. Die große Knallerei geht mir mittlerweile schon ein bisschen zu sehr auf die Nerven. Also, ich finde es zwar schön
Okay.
zum Anschauen, aber es wäre wahrscheinlich auch cool, wenn man einfach nur keinen Knall hat, sondern nur die Lichter und so. Wie machst das du?
Ja, wir haben natürlich, wir sind ja Hundebesitzer und deswegen werde ich mit meiner Freundin ins Burgenland flüchten. Dort ist mein Papa zu Hause und dort wird auch geballert, aber um 11:55, sage ich jetzt einmal, ist auch wieder genug geballert und dann gehen alle schlafen in dem Dorf und dann war es das. Und das
Sehr guter Plan.
tut unserer Hündin besser. Und ich glaube, ich habe ja bei dir in den Insta-Stories auch einmal einen Hund gesehen, oder? Kann das sein?
Genau, ja, wir haben einen Familienhund, also der wohnt bei meinen Eltern mittlerweile natürlich,
Okay.
aber der ist schon 13 Jahre und na, er wird 13, Entschuldigung.
Ja.
Der verträgt es aber überraschenderweise gut. Also wir haben das irgendwie geschafft, dass dem das jetzt zumindest glauben wir es, weil er verkriecht sie nicht oder so, er ist so ganz, ganz normal. Es ist ja immer
Sehr gut.
unterschiedlich, glaube ich, bei den Tieren.
Ja.
Aber auch das ist ein Grund, warum man dann auch vielleicht drüber nachdenken sollte, warum man eigentlich da jetzt ballert und vor allem, wenn es um die Tiere geht. Und ja,
Voll.
finde ich eine
Ja.
gute Idee von dir, dass ihr da auch ein bisschen fernab vom Schuss seid.
Ja, genau. Ja, dann, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch. Ich wünsche auch allen unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch. Kommt's gut ins neue Jahr. Würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch im kommenden Jahr wieder hört. Es geht weiter im Weltcup mit Technikrennen in Kranjska Gora. Die Frauen fahren dort am 1. Jänner-Wochenende. Die Männer lassen an diesem Wochenende noch aus, sind dann am Mittwoch drauf in Madonna mit einem Slalom, mit einem Nachtslalom wieder im Einsatz. Wann es die nächste Folge gibt, bin immer noch nicht ganz sicher. Vielleicht melden wir uns sogar erst nach Adelboden und Zauchensee, aber ihr werdet auf jeden Fall von uns hören, so viel ist sicher. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin, macht es gut. Servus.